Liebe Gemeinde, heute ist der 10. Sonntag nach Trinitatis, nach dem Dreieinigkeitsfest. Und an diesem Sonntag denkt die christliche Gemeinde besonders an Israel. Zu diesem Israel-Sonntag ist uns der Text gegeben aus dem Römerbrief. Und dort im 11. Kapitel schreibt der Apostel: Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehme. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um meinetwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Amen. Jude, was ist das eigentlich? Ein erstes Zitat lautet so: Wie ein gemästetes, arbeitsunfähiges Tier taugt der Jude nur für die Schlechterei. Dieser Satz stammt aus der Schrift eines Kirchenvaters. Johannes Chrysostomos schrieb es im Jahre 386. Jude, das ist ein Tier. Jude, was ist das eigentlich? Ein zweites Zitat lautet so: Darum wisse, lieber Christ, und zweifle nicht daran, dass du nächst dem Teufel keinen bittereren, giftigeren, heftigeren Feind hast als einen rechten Juden. Dieser Satz stammt aus der Predigt eines Reformators. Martin Luther schrieb es im Jahre 1543, zwei Jahre vor seinem Tod. Jude, das ist ein Feind. Jude, was ist das eigentlich? Ein drittes Zitat: Es ist nicht so schlimm, ein Gotteslästerer oder ein Dieb oder ein Vagabund oder ein Ehebrecher zu sein, als von einem Geschlecht der Juden abzustammen. Dieses Wort stammt aus dem Schrifttum eines Franziskanermönches. Dieser Klosterbruder schrieb es am Ende des 16. Jahrhunderts: Jude, das ist ein Scheusal. Jude, was ist das eigentlich? Ein viertes Zitat: Die Auserwählung von Juden fand allein an der Rampe von Auschwitz-Birkenau statt. Starke wurden für die Zwangsarbeit und Schwache für den Gasofen ausgewählt. Diese Auserwählung ist die einzige, an die ich glaube. Dieser Satz stammt aus dem faszinierenden Buch Mein Judentum. Günter Anders schrieb es im Jahre 1979. Jude, das ist ein Mensch, ein ganz normaler Mensch. Jude, was ist das eigentlich? Gestatten Sie mir ein letztes Zitat: Ich selber wünschte, verflucht und von Gott getrennt zu sein, für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Dieser Satz stammt aus der Bibel. Der Apostel Paulus hat es im Jahre 58 an die römischen Christen geschrieben. Jude, das ist ein Bruder. Jüdin, das ist eine Schwester. Juden, das sind Geschwister. Es ist nicht die Zeit, um aufzuweisen, dass große Kirchenmänner im Blick auf Israel grässliche Fehlurteile gefällt haben. Es ist nicht der Augenblick, um darzustellen, dass selbst Reformatoren im Blick auf Israel furchtbar verblendet waren. Es ist nicht die Stunde des Korrigierens, sondern des Verkündigens. Juden und Christen haben einen Vater und deshalb haben sie es miteinander zu tun. Juden und Christen kommen aus einer Familie, deshalb sind sie schicksalhaft miteinander verbunden. Juden und Christen sind blutsverwandt und deshalb kommen sie nicht voneinander los. Sicher ist es eine Not, dass Jesus Christus dort keine Anerkennung gefunden hat. Sicher ist es ein Schmerz, dass wir wegen Kreuz übers Kreuz gekommen sind. Sicher liegt ein Dämpfer auf all unseren Gottesdiensten, dass wir nicht als Juden und Christen, Brüder und Schwestern, gleichsam im Familienchor Gott loben können. Aber das alles täuscht über die Tatsache nicht hinweg, dass wir auf Gedeih und Verderb nun einmal zusammengehören. Ihnen und uns gilt jenes Geheimnis, das Paulus nicht verhehlen, sondern verkündigen will, nämlich erstens, Gottes Gerechtigkeit schließt alle ein. Zweitens, Gottes Barmherzigkeit schließt allen auf. Und drittens, Gottes Herrlichkeit schließt alles ab. Also, seine Geheimnisträger, nicht Geheimniskrämer, seine Geheimnisträger wissen erstens, er schließt alle ein. Viele haben es als Buch gelesen oder auch als Film gesehen, nämlich das Tagebuch der Anne Frank. Dieses kleine jüdische Mädchen lebte im Dachgeschoss eines Amsterdamer Geschäftshauses. Dort hatte sie sich und ihre Eltern und Leidensgenossen während des Krieges vor der deutschen Besatzungsmacht versteckt. Äußerlich gesehen ging es ihnen nicht schlecht. Sie konnten gehen, aber nur bis zur Tür, hinter der die Schergen lauerten. Sie konnten sehen, aber nur bis zur Straße, die ins Nichts führte. Sie konnten leben, aber nur in ihrer kleinen, begrenzten Welt. Und deshalb nervten sie sich, deshalb stritten sie sich, deshalb machten Eifersüchteleien zu schaffen. Die Wohnung ist schön, schrieb eines Abends Anne in ihr Tagebuch. Die Wohnung ist schön, das Leben ist voller Geheimnisse, aber wir sind eingesperrt wie der Vogel im Käfig. Nun leben wir nicht im Versteck. Unsere Bleibe ist vielleicht ein Mietshaus oder ein Penthouse. Äußerlich gesehen geht es uns gut, sehr gut sogar. Wir können leben, aber doch nur in unserer begrenzten Welt. Wir können gehen, aber doch nur auf der Straße, die zum Grab führt. Wir können sehen, aber nur bis zu unserem eigenen Ende. Unsere Wohnung ist schön, gewiss. Das Leben ist voller Geheimnisse, ohne Zweifel. Aber wir sind eingesperrt wie der Vogel im Käfig. Und dieser Käfig heißt Unglauben. Juden sitzen drin, weil sie Jesus nicht erkennen. Heiden sitzen drin, weil sie Jesus nicht anerkennen. Alle sitzen drin, weil sie Jesus nicht die Gottessohnschaft zuerkennen. Die Lebensgemeinschaft zwischen Gott und seinen Geschöpfen ist kaputt. Die Beziehungskiste, wie man heute sagt, die Beziehungskiste zwischen Vater und Kind, die ist zerbrochen. Das Miteinander ist dahin. Gott hat um seiner Gerechtigkeit willen alle in den Unglauben eingeschlossen. Manche sind heute Morgen an ihre Sorgen gebunden. Sie wissen nicht, wie es nach den Ferien weitergehen soll. Sorgen sind schlimm, aber nicht das Schlimmste. Manche sind unter uns an ihre Depressionen geknotet. Sie wissen nicht, ob noch einmal Licht in ihr Dunkel fällt. Depressionen sind schlimm, aber nicht das Schlimmste. Manche sind an Krankheiten gekettet. Sie können keine Stunde ohne Schmerzen leben. Krankheiten sind schlimm, aber nicht das Schlimmste. Manche sind an ihre Verzweiflungen geschmiedet. Manche sind an ihre Verzweiflungen geschmiedet. Sie wissen, ihre Lasten nicht mehr zu schleppen. Verzweiflungen sind schlimm, aber nicht das Schlimmste. Eingesperrt in den Unglauben, das ist das Schlimmste. Eingesperrt in den Ungehorsam, das ist das Schlimmste. Getrennt sein von Gott, das ist das Allerschlimmste. Denn separatum esse a Deo, von Gott getrennt sein, das ist die Hölle. Seine Gerechtigkeit schließt uns alle ein. Das ist der erste Teil dieses Geheimnisses. Und der zweite Teil, er schließt allen auf. Im Amsterdamer Geschäftshaus dehnte sich die Zeit. Wohl wurde dieses Versteck durch keine deutsche Patrouille aufgespürt, aber doch blieb es ein schmerzliches Gefängnis. Vor allem die kleine Anne wollte leben, endlich leben, wirklich leben, richtig leben, und deshalb suchte sie nach einem Schlüssel. Sie fand kleine und große, dicke und dünne, aber keiner passte ins Schloss. Die Tür ließ sich nicht aus den Angeln heben, die hinunterging ins Treppenhaus. Die Tür blieb zu. Anne besaß nicht den richtigen Schlüssel. Die Eltern besaßen nicht den richtigen Schlüssel. Die Leidensgenossen besaßen nicht den richtigen Schlüssel. Keiner von uns besitzt den Schlüssel, um dem Kerker zu entfliehen. Die Juden meinten, sie hätten ihn gefunden. 365 Gebote, die müssen doch die Tür öffnen. Aber der Schlüssel des Gesetzes passt nicht. Die Heiden meinten, ihn gefunden zu haben. Tue Recht und scheue niemand, das ist doch ein passabler Öffner. Aber der Schlüssel der Rechtschaffenheit, der passt auch nicht. Und Religiöse meinen, ihn gefunden zu haben. Irgendein Guru wird doch die Tür schon öffnen können. Aber der Schlüssel der Religion passt auch nicht. Es gibt keinen Schlüssel und wir sitzen alle miteinander drin. Nur ein einziger besitzt ihn. Einer, von dem es hier heißt, dass ihn seine Zusage nicht gereuen können. Wenn er gesagt hat, in meine Hände habe ich dich geschrieben, dann ist doch das nicht in Sand geschrieben. Wenn er gesagt hat, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, dann ist doch das nicht in den Wind geschrien. Und wenn er sagt, ich habe Gedanken des Friedens und des Leides und nicht des Leides, dann ist doch das nicht die Folge eines Gedankenschlages. Dieser Gott steht zu seinem Wort. Er ist barmherzig, dieser unser Gott ist treu, er langt nach dem Schlüssel und dieser Schlüssel heißt Jesus, er hat die Form eines Kreuzes und dieser Hauptschlüssel sprengt alle Löcher auf. Pharisäer und Zöllner haben es erfahren, ein Leben ohne Grauzonen wurde möglich, Lahme und Blinde haben es erfahren, ein Leben ohne Begrenzung wurde möglich und Kaputte und Mühselige haben es erfahren. Und sie merkten, ein Leben wird lebenswert. Jeder heute Morgen kann es erfahren durch seine Barmherzigkeit. Sicher, er gibt sich nicht in unsere Hand. Niemand hat Jesus im Griff, so wie ein Hausschlüssel, der ein Haus öffnet, oder ein Autoschlüssel, der ein Fahrzeug in Gang setzt. Niemand hat Jesus im Griff. Aber auf unsere Bitte hin, auf ihre Bitte hin, will er ihren Kerker öffnen, Herr. Meine Welt ist so eng. Überall ecke ich an. Verletzungen machen mir zu schaffen. Herr, öffne mich. Herr, in meiner Welt ist so stickig. Alles ist wie abgedichtet. Mir fehlt die Luft zum Atmen. Herr, schließe auf. Herr, in meinem Gefängnis ist so dunkel. Vor mir sehe ich keinen Meter weit. Jeder Schritt ein Risiko. Herr, lass Licht in mein Gefängnis fallen. Denn seine Barmherzigkeit schließt allen auf. Seine Barmherzigkeit schließt ihnen auf. Das zweite Teil des Geheimnisses. Und das dritte, nämlich seine Herrlichkeit schließt alles ab. Die Geschichte Anne Franks hat ein trauriges Ende. Eines Morgens poltern Kommisstiefel die Treppen herauf. Uniformierte verschaffen sich Zutritt, gewaltsam Zutritt und räumen das Netz, das jüdische Nest, aus. Anne und ihre Leidensgenossen werden abgeführt. Narzisstische Grausamkeit schließt alles ab. Liebe Freunde, die Geschichte Israels wird anders enden. Ganz Israel wird errettet werden, steht hier. Ganz Israel. Ich weiß nicht, ob die zionistische Sammlung durch Theo Herzl im Jahre 1898 der erste Schritt dazu war. Ich weiß nicht, ob die Ausrufung des Staates Israel als Eretz Israel, als Land Israel durch David Ben-Gurion im Jahre 1948 ein weiterer Schritt dazu war. Ich weiß nicht, ob die gegenwärtige Flut von rückkehrenden Juden aus aller Herren Ländern eine entscheidende Wende zum Ende hin ist. Das alles ist mir unbekannt. Aber Paulus gibt bekannt, dass letztendlich keine Uniformierte in Jerusalem einbrechen können und das jüdische Nest ausheben. Am Schluss wird Israel nicht abgeführt, sondern heimgeführt. Am Schluss steht keine Endlösung, sondern eine Erlösung. Der Psalmist hatte recht, wenn er sagte, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sehen, wie dieser Jesus die jüdischen Brüder und Schwestern in die Arme nimmt. Dann wird man erleben, wie er nicht jüdische Brüder und Schwestern willkommen heißt. Dann wird man es beobachten können, wie Juden und Christen die endzeitliche Gemeinde sich um den Hals fallen. Dann wird man hören jenen großen Choral in Dur, Tutti, Crescendo. Der Herr hat Großes an uns getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich, trotz ihren Schmerzen, trotz ihren Verzweiflungen, trotz dem, was noch auf sie wartet, auch in dieser Woche. Der Herr hat Großes an ihnen getan. Des sind sie fröhlich. Was für ein Ausblick. Wer dieses Ziel im Auge hat, braucht die nächsten Schritte nicht zu fürchten. Amen. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel von Johann Sebastian Bach das Presto aus dem G-Dur-Konzerto. Nun geht mit dem Segen Gottes und lasst euch segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.